Ich lese den Predigttext aus Epheser 4, 17 bis 25. Darum hat mir der Herr aufgetragen, euch zu sagen, lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere. Ihr Verstand ist verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Und ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Ihr Gewissen ist abgestumpft, deshalb leben sie ihre Leidenschaften aus. Sie sind zügellos und in ihrer Habgier unersättlich. Aber ihr habt gelernt, dass solch ein Leben mit Christus nichts zu tun hat. Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid es ja gelehrt worden. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ihr gehört zu Gott und lebt so, wie es ihm gefällt. Belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes, der Gemeinde Jesu. Wir hören jetzt die Predigt von Thorsten Knapp.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Sache mit der Wahrheit. Eigentlich klingt das doch ganz einfach. Es gibt wahr und es gibt falsch. Als wir kleine Kinder waren, war das uneingeschränkt so. Wenn mir jemand gesagt hat, der Baum hat grüne Blätter, dann stimmte das. Und die Tomate war rot. Aber dann wurde es schnell schon schwierig. Es gibt auch gelbe Tomaten, natürlich. Als Kinder lernten wir nämlich auch ganz schnell, dass der Umgang mit Wahrheit nicht immer ganz so einfach ist. Wenn zum Beispiel Tante Marie einen dicken Popo hatte, dann ist das zwar die Wahrheit, aber es hätte Ärger gegeben, wenn ich am Kaffeetisch gesagt hätte, die Tante Marie hat aber einen dicken Popo. So haben wir als Kinder gelernt, dass bestimmte Dinge, die wahr sind, anscheinend irgendwie Sprengstoff in sich tragen. Dass es Wahrheiten gibt, die man aussprechen darf, und manche Wahrheiten eben nicht. Und wir mussten alle schon zeitig lernen, dass es Wahrheiten gibt, die einfach nur unangenehm sind. Wenn mir das Glas vom Tisch gerollt ist, war es kaputt. Unangenehm, aber nicht zu ändern. Und irgendwann kamen wir dann schließlich mit Dingen in Kontakt, die Wahrheit sein sollten, aber ob sie wirklich wahr sind, konnten wir nicht mehr überprüfen. Und das geht uns als Erwachsene bis heute so. Wenn ich krank bin und gehe zum Arzt und der Arzt sagt mir, dieses Medikament hilft dir, dann kann ich das nicht mehr überprüfen. Dann muss ich glauben, dass das wahr ist. Hier wird aus Wahrheit Glauben. Also, zusammengefasst, Wahrheit. Manchmal simpel, manchmal Sprengstoff, manchmal unangenehm, manchmal Glaubenssache. Am Anfang von unserem Text steht solch eine unangenehme Wahrheit. Etwas, was man eigentlich gar nicht so hören möchte. Eine Wahrheit, wo auch Diskutieren leider nicht hilft. Es ist die Wahrheit darüber, wie Menschen leben, die Gott nicht kennen. Aufgedröselt in Fakt und Folge, Ursache und Wirkung. Wir gehen da mal im Schnelldurchlauf durch. Vers 18. Der Verstand ist verdunkelt, verfinstert, schreibt Luther. Augenscheinlich fehlt solchen Menschen das Licht. Es fehlt Erleuchtung. Ich bin das Licht, sagt Jesus. Sie haben keinen Zugang mehr zum wahren Leben. Ich bin die Tür. Ich bin das Leben, sagt Jesus. Und fehlender Zugang zum wahren Leben aus der Quelle des Lebens und ein verdunkelter Verstand werden beschrieben als die Folge von Unwissen und einem hart gewordenen Herzen. Kopf und Gefühl fehlen hier der Ansatz zum Erkennen. Und nun? Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier, so schreibt Luther. Ist das Überleben gesichert? Schlaf, Essen, Trinken, ein Dach über den Kopf? Fehlt hier der Ansatz dazu, was es noch geben könnte? Und so wird aus Schlafen länger liegen bleiben, aus Essen Völlerei, aus Trinken Trunksucht und aus dem Dach über dem Kopf die Luxusvilla. Und es muss immer mehr sein. Egal auf wessen Kosten, abgestumpft. Egal, wo der Luxus herkommt, egal, wie er produziert wird und von wem. Egal, wie dreckig, egal, wie viel Abfall, kompromisslos. Kompromisslos unersättlich. Kompromisslos uninteressiert. Man will die Hintergründe gar nicht wissen. Kompromisslos egozentrisch, eben der Ausschweifung ergeben. Der Ausschweifung ergeben bedeutet auch Kapitulation. Kein Fragen mehr, kein Aufbegehren, kein sich selbst hinterfragen. Aus sich heraus können und wollen diese Menschen an dieser Situation auch nichts ändern. Sie sind unfähig, Gottes Wahrheit zu sehen. Und so rinnt ihnen das Leben wie feiner, trockener Sand durch die Hände. Und die in der Bibel immer wieder beschriebenen Folgen, Vergänglichkeit und Tod, werden ausgeblendet. Jugendlichkeit wird zur Gottheit, Leistungsfähigkeit zum Maß aller Dinge. Das alles klingt leider erschreckend. Erschreckend zeitgemäß. Erschreckend nah. Erschreckend ehrlich. Wahrheit, die man nicht hören will. Mit dem Vers 20 kippt der Text. Nach der Beschreibung des Menschen, der Gott nicht kennt, folgt nun die direkte Anrede an die Menschen, die Gottes Wirken in ihrem Leben erfahren haben. Ihr wisst, dass sich solch ein Leben nicht mit dem verträgt, was ihr über Christus gelernt habt. Paulus redet zu allen Menschen, die sich zu Christus zugehörig fühlen. Weltgemeinde, unabhängig der Konfession, unabhängig der Kirchenmitgliedschaft. Und, wichtiges Detail, Paulus richtet sich an Menschen, die bereits mit Jesus unterwegs sind. Ihr habt an Jesus den Maßstab für euer eigenes Leben. Ihr seid darin unterwiesen, was Wahrheit in Jesus ist. Und so spricht Paulus auch uns an. Ihr wisst, euer Verstand hat es begriffen. Euer Verstand ist hell. Hier leuchtet Christus die Gedanken aus. Was hat unser Verstand denn begriffen? Was haben wir denn über Jesus gelernt? Alles. Alles, was zwischen uns und dem liebenden Vater steht, was verhindert hat, dass Gott in Beziehung zu uns treten kann, ist durch den Tod Jesu am Kreuz gesühnt. Das, was uns von Gott trennt, der Zustand der Gottesferne, ist überwunden. Und so gilt 2. Korinther 5, Vers 17, wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er ein neues Geschöpf. Nicht umsonst wird uns das ja in der Taufe auch vor Augen geführt, dass der alte Mensch untergeht und stirbt und ein neuer Mensch geboren wird. Was den alten Menschen gekennzeichnet hat, seine Ideale, seine Wünsche, seine Sehnsüchte, seine Ziele, alles, was er früher war, ist vorbei. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wie ist denn nun dieser neue Mensch gekennzeichnet? Der neue Mensch geschaffen in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ja, wie soll der denn aussehen? Woran orientiere ich mich denn da? Gott selber hat in den Aufträgen und Geboten, die er dem Menschen gegeben hat, klar seine Vorstellungen darüber kundgetan, wie er sich den Menschen wünscht, wie er sich sein Gegenüber vorstellt. Gehen wir mal die wichtigsten davon durch. 1. Mose. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Nehmt sie in Besitz. Wörtlich: Übernehmt Verantwortung für meine Schöpfung. So war das am Anfang gedacht. Eine Welt, von Gott geschaffen, perfekt geschaffen, von der wir wissen, dass Gott über sie sagt, dass alles daran sehr gut war. Diese Welt übergibt er zur Pflege und Obhut seinen Menschen. Und damit das funktionieren kann, rüstet er sie mit einem Verstand aus, der in der Lage ist zu erkennen, was für die Schöpfung gut ist und was ihr schadet. Das ist unser menschlicher Urauftrag. Und so ist es richtig, dass wir uns an der Schöpfung erfreuen, aber es ist zu wenig, wenn wir dabei stehen bleiben würden. Gerade als Christen sind wir hier herausgefordert, uns den Wahrheiten über den Zustand der Schöpfung Gottes zu stellen. Wisst ihr, manchmal habe ich so ein Bild, dass Gottes Schöpfung sowas wäre wie eine Ferienwohnung, die er uns zur Verfügung gestellt hat. Und irgendwann kommt Gott überraschend vorbei und klingelt an der Tür und wir machen die Tür auf und weil wir Christen sind, erkennen wir ihn ja auch sofort. Und wir fangen direkt an, ihn zu loben, wie toll doch die Wohnung eingerichtet ist und wie schön die Zimmer gestaltet sind und wie bequem das Sofa. Danke Gott. Und Gott kommt rein und sieht die Wollmäuse hinter der Tür, Chipsreste auf dem Sofa, Bonbonpapier in den Ritzen, vertrocknete Blumen auf der Fensterbank und einen Stapel Aufwasch in der Spüle. Und Gott schaut uns an. Und wir fangen sofort an, uns zu verteidigen und sagen: Gott, bevor du jetzt was sagst, wir haben das auch mitbekommen. Aber irgendwie war immer was anderes wichtiger. Und wir hätten uns auch wirklich nicht vorstellen können, dass Chips solche Fettflecken ins Sofa machen. Aber die waren doch so lecker, ja. Und die Wollmäuse, da forschen wir gerade dran, wo die eigentlich genau herkommen. Und den Abwasch, ja, den haben wir erst mal abgewartet, aber den wollten wir heute noch machen, nur da sollte noch das Kaffeegeschirr dazu. 1 Liter verbranntes Benzin erzeugt so viel Abgase, um 30 Kubikmeter Ozeanwasser so zu versauern, dass es als Lebensraum für Mikroorganismen nicht mehr geeignet ist. Quelle WDR Quarks. Das ist Wahrheit. Wahrheit mit Sprengstoff. Und es hilft nicht weiter, dass wir darauf hinweisen, dass sich das ja im wirklichen Ozean sofort wieder verdünnt und der Ozean die Übersäuerung durch Abgase auch abbauen kann. Es bleibt trotzdem die Wahrheit, dass der Taucher, der zum Great Barrier Reef fliegt, rein rechnerisch während des Fluges in etwa so viel Korallenlebensraum vernichtet, wie er sich bei seinem Tauchgang anschaut. Und Gott weiß, dass wir das wissen. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Verantwortung für die Schöpfung übernehmen. Unser menschlicher Urauftrag. Wir werden einst über unsere Fürsorge Rechenschaft ablegen. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat. Was gibt es noch für Hinweise, neben dem Urauftrag in der Bibel, wie Gottes Mensch sein soll? Das Volk Gottes hat eine Fülle von Geboten angehäuft. Wir lesen davon im Alten Testament. Und Jesus wird nun selbst um Klärung gebeten. Markus 12. Ein Gesetzeslehrer fragte Jesus: Welches ist das Wichtigste von allen Geboten des Gesetzes? Und Jesus sagte: Das wichtigste Gebot ist dieses: Höre, Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen und mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Das zweite ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Es gibt kein Gebot, das wichtiger ist als diese beiden. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das Doppelgebot der Liebe. Wie geht der neue Mensch mit sich selbst um? Wie gehe ich mit mir um? Ich bin mir sicher, erst wenn wir mit uns im Reinen sind, wenn wir mit uns klar kommen, dann erst können wir einen Schritt auf unseren Nächsten zugehen. Dann erst bekommen wir den Blick frei. Der Umgang mit uns selbst bezieht sich dabei sowohl auf geistige als auch auf körperliche Pflege. 1. Korinther 6, Vers 19. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Genauso wie es uns Spaß macht, unseren Garten pflegen, genauso darf es uns Spaß machen, unseren Körper zu pflegen. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat. Das gilt auch hier. Und ich habe das erleben dürfen, dass Gott auch hier wirken kann. Ich habe als Jugendlicher in Erfurt bei der Obdachlosenarbeit miterleben dürfen, wie Menschen, die sich aufgegeben hatten, zu Gott gefunden haben und mit Dankbarkeit ihren Körper als Geschenk Gottes entdecken durften und es sogar geschafft haben, körperschädliche Süchte abzulegen. Wir dürfen uns sicher sein, dass Gott sich freut, wenn wir Freude an unserem Körper haben. Denn er hat ihn maßgefertigt für uns. Nur für uns. Sein Geschenk an uns. Seid sorgsam damit. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Was ist das Beste, das ich mir und meine Mitmenschen geben kann in Verantwortung vor Gott? Wie nehme ich meinen Mitmenschen wahr? Wie nehme ich meinen Mitarbeiter wahr? Wie meinen Chef? Wie meinen Kollegen? Wie nehme ich meinen Partner wahr? Wie meine Kinder? Wie gehe ich mit Menschen um, die mir begegnen? Wie gehe ich mit Menschen um, die mir nicht begegnen, aber die Bananen pflücke, die ich nur kaufe, wenn sie im Sonderangebot sind? Wenn ich mich als geliebtes Geschöpf Gottes entdecken durfte, dann ist der nächste Schritt, auch in meinem Gegenüber Gottes geliebtes Geschöpf zu entdecken. Ein von Gott geliebtes Geschöpf, für das er sich seinen Sohn vom Herzen gerissen hat. Mit dem er lacht, wenn es sich freut. Und mit dem er Tränen vergießt, wenn es weint. Wenn wir wirklich in unserem Mitmenschen Gottes Geschöpf entdecken und das mit dem Herzen tun, dann wird das unseren Umgang mit unseren Mitmenschen grundlegend verändern. Dann werden wir mit Achtung miteinander umgehen. Und dann wird das in uns auch den Wunsch wecken, ihm die frohe Botschaft zuzusagen, ihn zu begeistern für Gottes Welt, für die Chance auf ewiges Leben an der Quelle des Lebens. Wenn wir unseren Urauftrag zur Pflege von Gottes Schöpfung wahrnehmen, uns selber und unsere Mitmenschen als Geschöpfe Gottes lieben lernen, dann zeigen wir unsere Ehrfurcht vor dem, der Umwelt, Mitmensch und mich selber geschaffen hat. Dann fangen wir praktisch an, nach Gottes Willen zu fragen. Und dann erfüllen wir damit auch das höchste Gebot. Das Gebot, das über allen steht, in dem alles zusammenfließt. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen und mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat, in der gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist, oder wie Luther übersetzt, zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist der Punkt. Dann sind wir da, wo Gott uns haben wollte, als er uns in den Garten Eden gesetzt hat. Jetzt würde ich hier am liebsten meine Ausführung beenden. Aber vielleicht habt ihr ja bemerkt, dass ich mich noch um den Vers 17 herumgedrückt habe. Nur in einer Predigt über das Thema Wahrheit kann ich den ja nicht einfach weglassen. Vers 17. Ich sage euch im Auftrag des Herrn mit allem Nachdruck, ihr dürft nicht mehr wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen und deshalb von ihrem verkehrten Denken in die Irre geführt werden. Wir dürfen nicht. So eine Wortwahl sind wir gar nicht mehr gewohnt. Selbst bitten fällt uns als postmodernen Menschen ja schon schwer. Ich lade euch ein, über Folgendes nachzudenken. Das wäre doch viel freundlicher. Und das erkennt doch auch meine Selbstbestimmtheit an. Ich kann doch für mich selber entscheiden. Ihr dürft nicht mehr so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Als ich als Jugendlicher auf der Suche nach Christus das erste Mal beim Bibellesen diesen Satz gelesen habe, hat er mich tief traurig gemacht. Ich habe den ehrlichen Kassensturz von mir gemacht und bemerkt, daran scheitere ich. So sehr ich den neuen Menschen anziehen möchte, ich werde immer wieder Dinge tun, die der Schöpfung schaden, mir selber schaden, meinem Nächsten schaden, Dinge, wo ich Gott die Ehre versage. Und dabei hätte ich beinahe das wesentliche Detail übersehen. Paulus schreibt hier an Menschen, die Jesu Sterben bereits für sich angenommen haben, die sich der Gnade Gottes bewusst sind, ganz so, wie er es in Epheser 2, Vers 8 betont. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient. Jesus hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Wenn ich das wirklich nehme, dann bedeutet das doch, den alten Menschen abzulegen, ist keine Leistung, die ich zu erbringen habe, sondern eine Einstellung, mich verändern zu lassen. Und genauso formuliert es Paulus dann auch im Vers 23. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Und das alles aufgrund der Zusage, dass Jesus auch für mich bereits gestorben ist und darüber nichts mehr geht. Der Schuldschein ist zerrissen. Der Ankläger hat keine Macht mehr über uns. Das ist die Wahrheit über unser Leben. An dieser Stelle tut es mir leid, dass ich keine theologische Ausbildung habe. Ich befürchte, dass ich den Punkt nicht so rüberbringe, wie er rübergebracht werden müsste. Vielleicht wird es noch deutlicher, wenn wir die Luther-Übersetzung dazu nehmen. Luther übersetzt, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinns. Nichtigkeit des Sinns, was für ein fremdes Wort. Übersetzt bedeutet es Unwirksamkeit und Vergänglichkeit. Wir dürfen nicht mehr leben mit einem Sinn, mit einer Grundeinstellung, die ausgerichtet ist auf Belangloses, auf Dinge, die keinen Bestand haben. Den neuen Menschen anzuziehen bedeutet, sich auszurichten auf Dinge mit Bestand, Dinge mit Ewigkeitsqualität. Den neuen Menschen anzuziehen bedeutet, sich auszustrecken nach wahrem Leben. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir uns lossagen von den Lebenslügen unserer Zeit, von den Lebenslügen unserer Gesellschaft, dass wir uns lossagen davon, uns selbst und anderen etwas vorzumachen. Erlogenes kann vor dem heiligen Gott keinen Bestand haben. Lüge wird verzehrt werden. Lüge ist vergänglich. Und so ist der letzte Satz in unserem Predigttext die logische Fortsetzung von Paulus' Argumentation. Legt das Lügen ab und sagt zueinander die Wahrheit. Denn wir alle sind Glieder an Leib von Christus. Kirche als Auslaufmodell? Ganz sicher nicht. Auch in Sachen Wahrheit leben, eindeutig ein Punktsieg für den Hoffnungsträger Kirche. Die Sache mit der Wahrheit. Wahrheit. Manchmal simpel. Manchmal mit Sprengstoff, manchmal unangenehm, manchmal Glaubenssache. Doch über allem steht die Wahrheit unseres Lebens. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, unseres Vaters. Amen. In unserem nächsten Lied geht es auch um Begehren. Aber kein Begehren, was uns in die Irre führt, sondern ein Begehren, was uns zieht zu unserem himmlischen Vater.